Jetzt habe ich Özlem Özgül Dündar zu Gast hier im Radio. Und
hallo.
Letztes Jahr haben Sie ja den Gedichtband Gedanken zerren im Elif Verlag veröffentlicht. Und zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb waren Sie auch. Letztes Jahr im Sommer war das, glaube ich, da haben Sie auch einen Text vorgelesen, der dann auch sogar einen Preis gewonnen hat, glaube ich, den Kelag-Preis. Mhm. Und zwar haben Sie da den Text Und ich brenne vorgelesen, einen relativ kurzen Text, 10 Seiten oder einen Ausschnitt zumindest von einem Text, der nochmal ein bisschen auch versucht, sich in diese Brandanschläge der 90er Jahre, 1993 genau gesagt, in Solingen hineinzuversetzen. Möglicherweise ist eine mögliche Interpretation des Textes, denn im Text eigentlich wird das gar nicht so dezidiert erwähnt und auch vielleicht ein bisschen dem zu gedenken oder so. Ja, damals in Solingen bei dem Brandanschlag sind 5 Menschen gestorben, darunter auch 3 Kinder. Ja, als dieser Anschlag war, um jetzt mal auf diese mögliche Interpretation zu kommen, denn Sie sind ja in Solingen geboren und deswegen liegt diese Interpretation natürlich irgendwie nahe. Da waren Sie erst 10 Jahre alt. Wie erinnern Sie sich selber eigentlich daran, an diese Zeit? Wie schwer ist es auch, sich da reinzuversetzen, wenn man dann einen doch fiktionalen Text schreibt, der sich vielleicht an sowas Tatsächliches so rantastet, aber doch eben ein Text ist und nicht keine Dokumentation oder so?
Ja, also für den Text Und ich brenne oder wie er jetzt heißt, Türkenfeuer, gehe ich schon beim Schreiben. Für mich war der Brandanschlag von Solingen 93 essentiell, also beim Schreiben für meine Vorstellung des Textes. Aber ich habe da natürlich auch fiktive Figuren drin, die nicht Teil des Brandanschlags waren und auch Positionen, die ich nicht wissen kann oder die keiner wissen kann, weil es eben auch aus der Perspektive von verstorbenen Menschen ist, die wir nach dem Brandanschlag natürlich nicht mehr gehört haben. Und mir ging es gerade darum, nicht dieses Dokumentarische zu haben, weil beim Dokumentarischen ist es immer ein Rückblick. Und ich wollte auch wirklich so alle Menschen irgendwie zum Sprechen kommen lassen und eine Stimme geben. Und dadurch sprechen jetzt auch in der Fortführung des Textes eben auch Elemente und Personen, die eigentlich real nicht sprechen können, weil sie gestorben sind, aber auch so Elemente, die eigentlich nicht reden können, sprechen. Und das ist ganz gezielt gesetzt, dass es eben von diesem Dokumentarischen weggeht. Und ich glaube, in fiktionalen Texten, was an Literatur eben möglich ist, was man sonst nicht machen kann, ist in jemanden hineinzugehen und in die Gedankenwelt. Und das versuche ich zu zeigen. Also wie würde jemand denken in so einer Situation, wobei natürlich sehr viel Literarisches oder von der Kunst her Gesetztes da drin ist, was jetzt kein 1:1 authentischer versucht. Also ich versuche da jetzt nicht 1:1 abzubilden.
Was man auch in der Sprache des Textes, eben dieses Textes da von letztem Sommer eben so sieht, dass so ein Gedankenstrom sozusagen, so ein bisschen wie letztes Kapitel im Ulysses oder so, eben ohne viel Interpunktion und so. Aber hat sich dieser Text, diese Textvariante von letztem Sommer jetzt eigentlich, wo du noch weiter daran arbeitest, noch sehr gewandelt oder hat sich dein Blick noch sehr gewandelt dann auch später?
Nee, es ist eigentlich derselbe geblieben. Also der Textausschnitt, den ich damals, also letztes Jahr im Sommer in Klagenfurt gelesen habe, ist relativ kurz. Und es gibt aber in dem Text natürlich noch weitere Figuren. Also in Klagenfurt waren es 4 Mütter, aus deren Perspektive ich vorgelesen habe. Aber es geht noch weiter. Es gibt noch ganz viele andere Figuren. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen. Da bei dem Klagenfurt-Text war ich jetzt noch sehr, sehr nah wirklich an dem tatsächlichen Brandanschlag. Und ich bin jetzt in den weiteren Abschnitten, die ich geschrieben habe, auch habe ich so mehr ausgeholt, was davor passiert, was danach passiert, was ist parallel noch woanders passiert. Und also das ist einfach umfassender. Ja, also das ist viel natürlich, hat es auch mit meiner Erinnerung zu tun, weil ich damals, wie du eben gesagt hast, da war ich 10 Jahre alt und habe das ja auch selbst gesehen, mit meiner Familie sind wir da hingefahren und haben uns das Haus nach dem Brandanschlag angeschaut, so wie viele, viele Menschen in Solingen. Und einfach, das war schon so ein entscheidender Moment für mich, warum ich darüber schreiben wollte, glaube ich, weil mich das seitdem immer wieder beschäftigt hat. Und ich wohne jetzt auch seit 4, 5 Jahren in Leipzig und natürlich ist es auch ein Thema, was immer wieder aufkommt. Es endet eben nicht.
Hm. Ja, letztes Jahr war der 25. Jahrestag auch dieses Brandanschlags. Im Mai 1993 war das eigentlich. Das ist ja auch, wie sehr waren da die Anteile? Hast du noch sehr viel recherchiert eigentlich jetzt auch so im Nachhinein über die Zeit, weil du warst da 10 Jahre alt und
ja, also ich habe damals natürlich nur vom Hörensagen das mitbekommen. Ich war als 10-jähriges Kind jetzt nicht so, dass ich die Medien so durchforstet habe, nach Informationen oder Zeitung gelesen habe. Aber ich habe viel mitbekommen von dem, was geredet wurde in der türkischen Community in Solingen. Und da wurde sehr, sehr viel darüber geredet. Das ist so meine erste Informationsquelle, so sage ich mal, gewesen dazu. Und jetzt beim Schreiben, für das Schreiben war es mir schon wichtig, dass ich mir nochmal genau die Quellen, also die Informationen, die es dazu gibt, anschaue, aber auch über andere Brandanschläge, die eben in Mölln passiert sind oder in Rostock. Und das habe ich mir durchgelesen und auch, soweit ich finden konnte, Material, eben auch bildliches Material dazu mir angeschaut oder auch Interviews, die es gibt, angehört. Und habe mich dann aber versucht, davon so zu trennen und diese Geschichte der Figuren zu erzählen. Weil in dem Moment, wo ich dann angefangen habe zu schreiben, waren es Figuren, die auch Sachen machen können, die man eben nicht mehr nachweisen kann, ob es so gewesen ist oder nicht. Und ja.
Und jetzt ist es langsam soweit, dass es auch in einer Art Form, vielleicht wird es ein Roman, ein kurzer Roman oder ein Theaterstück.
Genau, es gibt ein Theaterstück dazu, der relativ nah auch am eigentlichen Brandanschlag bleibt. Und zu demselben Theaterstück gibt es einen Roman, an dem ich arbeite, der noch nicht fertig ist. Es wird so ein etwas, sag ich mal, kürzerer Roman, kein 500-Seiten-Roman. Und daran arbeite ich gerade.
Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Themenschwenk. Wie sind Sie eigentlich selber zum literarischen Schreiben gekommen oder wann und was waren das eigentlich für Motivationen da?
Also literarisch angefangen zu schreiben habe ich so, da war ich in der Grundschule, ich weiß gar nicht genau wie alt, ich war vielleicht 9 oder 10 oder so. Und da habe ich meine ersten Kurzgeschichten geschrieben, also es waren so Abenteuergeschichten, die ich geschrieben habe. Und ich war irgendwie so fasziniert von der Idee, so Welten zu schaffen, die ich vielleicht selbst gar nicht besuchen kann. Es waren jetzt nicht fantastische, aber so Sachen, irgendwie Inselgeschichten und solche Abenteuergeschichten fand ich irgendwie sehr spannend. Und dann später kam die Lyrik, die kam so ein paar Jahre danach und hat mich dann ziemlich gepackt für sehr, sehr viele Jahre. Und ich habe auch immer wieder aber damals so Pausen gemacht, wo ich wirklich auch manchmal 2, 3 Jahre nichts mit Schreiben angerührt habe und dann wieder angefangen habe und dann wieder nicht. Manchmal lag es vielleicht auch daran, dass ich an einem Text, den ich schreiben wollte, nicht weitergekommen bin. Jetzt ist es halt so, dass ich dann einen neuen Text anfange zu schreiben. Damals war das dann so ein Grund für eine Pause oder auch komplett aufzuhören oder eine Krise oder so. Und und dann wurde es immer mehr mit dem Schreiben. Also ich glaube, so mit Mitte 20 oder so ging es dann so richtig los.
Aber ich glaube, Sie sind im Moment auch in einer Residenz. Hilft das denn beim Schreiben, bei der Konzentration?
Ich bin im Künstlerdorf Schöpping in einer Autorenresidenz. Das hilft schon, glaube ich. Also man hat so eine finanzielle Absicherung, da muss man sich keine Gedanken drum machen, ob das Geld am Ende des Monats reicht für die Miete nächsten Monat. Aber und es gibt eben auch andere Stipendiaten dort aus anderen Kunstrichtungen, mit denen man eben sich unterhält über das, woran man gerade so arbeitet. Das hilft schon. Andererseits übersetze ich gerade einen Lyriker, Haydar Ergülen, aus dem Türkischen ins Deutsche. Und während ich übersetze, schaffe ich oft nicht, literarisch zu arbeiten. Also das geht nicht so parallel bei mir. Deswegen, das werde ich jetzt erstmal abschließen und dann kann ich mich wieder auf die literarischen Texte konzentrieren.
Ja, als Schriftstellerin mit sozusagen so einer angenommenen Migrations-, Identitätsverwirrungserfahrung, wie sehr ist das auch manchmal belastend, vielleicht auf bestimmte identitätsmäßige Themen in Interviews so angesprochen zu werden oder so ein bisschen vielleicht darauf festgelegt zu werden? Auch im Literaturbetrieb passiert das ja schnell, wenn irgendwelche Themen eben stark nachgefragt werden, dass man plötzlich dann diejenige ist, die eben die Expertin zum Thema ist, die zu Talkshows eingeladen wird und die dann keine Abenteuerromane mehr schreiben kann, weil sie eben die Spezialistin ist für den identitätsbeschreibenden Roman.
Ja, also klar, also die Themen, über die man schreibt, bilden natürlich so ein Bild nach außen, so einen Eindruck über was einen beschäftigt als Autorin oder und darauf reagieren dann Leute. Also ich finde das eigentlich nicht so problematisch. Manchmal ist es so, dass eben in Texten, wo es wirklich so gar nicht um dieses, den Hintergrund oder irgendwie sowas geht, dann wird es auch so gedeutet. Das finde ich manchmal dann schwierig. Also ich schreibe natürlich viele Texte, die irgendwie was mit dem türkischen Kulturkreis zu tun haben oder mit Erfahrungen, die ich gemacht habe oder Dinge, die mich beschäftigen, die ich wahrgenommen habe. Aber es gibt auch Texte, die so gar nichts damit zu tun haben. Und gerade bei den Gedichten merke ich das natürlich, dass zum Beispiel in meinem Gedichtband im letzten Kapitel von dreien kommen so Erinnerungen und familiäre Dinge auch rein. Aber davor geht es eigentlich nicht darum. Und manchmal werden dann alle Gedichte in diesen migrantischen Hintergrund irgendwie eingeordnet. Das fällt mir schon auf, aber das ist wahrscheinlich so das Risiko, wenn man eben bestimmte Themen immer wieder anspricht in seinen Texten.
Ja, Sie haben auch Gedichte aus dem Türkischen übersetzt, auch teilweise im Elif Verlag erschienen. Spielt die türkische Literatur für Sie noch eine Rolle als etwas, wo Sie sich oder Teile Ihrer Geschichte zumindest drin wiederfinden können?
Also Teile meiner Geschichte eigentlich nicht, weil ich sehr deutsch sozialisiert wurde oder mit deutscher Literatur überwiegend sozialisiert wurde. Aber also ich meine, ich habe natürlich auch viele andere sprachige Texte gelesen, aber die Sprache ist natürlich das Wichtige. Also das Türkische begleitet mich immer. Ich bin bilingual aufgewachsen und das begleitet mich immer in meinem Denken und auch natürlich, wie ich bestimmte Dinge sehe, wenn man einfach diesen türkischen Sprachraum irgendwie immer mit sich trägt. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, aber türkische Literatur in dem Sinne hat mich jetzt, glaube ich, nicht so beeinflusst in dem Sinne.
Wahrscheinlich nur so sehr, wie mich Literatur aus Kassel, ich bin in Kassel geboren, beeinflusst hat. Das ist auch nicht so viel. Ja, ich hatte noch eine weitere Frage genau zu dem Gedichtband Gedankenzerren, der ist letztes Jahr im Elif Verlag, ich glaube im März erschienen und wurde dann auch nochmal ein zweites Mal aufgelegt. Ja, können Sie ein bisschen beschreiben, wovon die Gedichte darin handeln? Die haben so eine ganz starke visuelle Form, auch so ein bisschen sehr blocksatzartig. Und die Gedichte, die scheinen so ein bisschen menschliche Bindungen auch in Blick zu nehmen. Wovon handelt das so?
Also es geht der Blocksatz kommt daher, dass eben es geht viel um Grenzen und Grenzen auflösen oder Grenzen aufbrechen wollen. Es ist immer dasselbe Ich, was eigentlich spricht. Es ist so ein bisschen so die Geschichte eines Ichs. Und das ist, der Block ist dadurch entstanden, dass dem Inhaltlichen dieser Grenzauflösung, also diesem Streben nach der Grenzauflösung, ist eben auf der formalen Ebene so eine Grenze gesetzt. Das Ich will immer ausbrechen, aber wenn man sich die Gedichte anschaut, auch beim Lesen lese ich das oft so abgehackt vor. Und das ist einfach die Grenze, die formal gegeben ist, dem Ich sozusagen. Das war so der Gedanke dahinter, dass die Zeilen dann auch nicht aufhören, wenn man eigentlich eine Sprechpause machen würde, sondern wenn einfach formal der Block aufhört. Das war so der Gedanke dahinter, weil viele Gedichte auch um Grenzauflösung oder sich irgendwie lösen und aufbrechen wollen gehen. Aber vieles geht natürlich immer um so sehr intime, sei es Freundschaft, sei es Familie, sei es Liebe, Beziehungen zwischen zwei Menschen meistens. und sehr nahe Beobachtung über, wie ist Intimität irgendwie, was passiert in bestimmten Sprechsituationen zwischen zwei Menschen, die irgendwie so einen ganz intensiven Moment gerade erleben oder auch eine intensive Phase erleben. Und das sind aber ganz verschiedene Formen von Beziehung, also eben Familie, Freundschaft oder auch Liebesbeziehung.
Ja, vielleicht als Abschließendes hatte ich dann noch so den Wunsch, dass Sie vielleicht doch noch ein Gedicht oder einen kurzen Text hier vorlesen. Vielleicht ein Gedicht. Das würde ja jetzt auch passen noch zu der vorletzten Frage.
Ja, gerne. Okay, dann lese ich einfach das erste Gedicht aus dem Gedichtband Gedankenzerren. Etwas, das N ankommt. U, wenn ich beginne, mich selbst zu suchen. Zwischen Bildern, zwischen den Worten, zwischen den Sätzen, die mein Mund spricht. Wenn ich suche nach Zeichen von mir selbst, wenn ich mich selbst N finde, wenn ich mich selbst N sehe in den Bildern, die ich forme vor meinem Auge. Die Hand macht etwas, das N ankommt bei mir, das N ist, was ich bin, das N macht, was ich will, das N von mir kommt. Wenn ich mich selbst suche, aus Worten Sätze bilde, die kommen aus mir, aus meinem Mund, die ich N finde, N sehe vor meinem.
Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Gibt es noch abschließende Worte? Vielleicht zur Leipziger Buchmesse sind da Lesungen geplant?
Ja, am 20.03. am Abend lese ich in der Lyrikbuchhandlung und am 21. bin ich bei einer Podiumsdiskussion am Literaturinstitut zu Rassismus im Literaturbetrieb.
Ja, sehr interessant. Und die Mittwochslesung in der Lyrikbuchhandlung, die ist jetzt an einem anderen Ort, habe ich, glaube ich, gelesen. Nicht mehr im D21, sondern da weiter hinten in Lindenau, im hinteren Lindenau.
Ah, das muss ich nochmal genauer gucken.
Ja, das werden auch die Hörerinnen und Hörer dann noch zeitnah rausfinden. Okay, ich bedanke mich sehr.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Tschüss.